Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Wie ist die Lage? Wird diese Woche präsentiert von Asklepios. Wussten Sie, dass unser Herz täglich rund 7000 Liter Blut durch den Körper pumpt? Doch was passiert, wenn es diese Aufgabe nicht mehr richtig bewältigen kann? In Deutschland leiden etwa 4 Millionen Menschen an einer Herzschwäche, einer der häufigsten Todesursachen und jedes Jahr der Grund für Millionen von Krankenhausaufenthalten, auch in unseren 7 Hamburger Asklepios-Kliniken. Im Rahmen der Herzwochen 2024, die vom 1. bis 30. November stattfinden, klären die Asklepios-HerzexpertInnen in verschiedenen Informationsveranstaltungen über Herzschwäche auf. Melden Sie sich noch heute für die Veranstaltung während der Herzwochen an und erfahren Sie, wie Sie Ihre Herzgesundheit aktiv fördern können. Alle Informationen zur Anmeldung und zu den Herzwochen der Asklepios-Kliniken Hamburg finden Sie unter asklepios.com/herzwochen.
Heute befrage ich die Bundestagsabgeordnete der SPD in Berlin, Dorothee Martin. Ahoi, Dorothee.
Moin, Lars.
Liebe Doro, du bist gar nicht in Berlin. Du bist nämlich in Las Vegas. Und da will man ja eigentlich sofort diesen bekannten Song von Elvis Presley singen. Aber so richtig zum Singen ist uns beiden nicht zumute. Bei dir vor allen Dingen, weil du total müde bist. Also um das mal transparent zu halten, wir haben Mittwochnachmittag, ungefähr 15.30 Uhr. Und wie spät ist es bei dir?
Bei mir ist es jetzt früher morgen 6.30 Uhr in Las Vegas.
Und du hast wie wenig geschlafen?
Ich glaube, insgesamt waren es so 4 Stunden gewesen heute Nacht, aus Gründen, so wie wahrscheinlich viele in Deutschland auch weniger geschlafen haben, wenn sie Richtung USA geguckt haben. Also war eine kurze Nacht.
Okay, also die Leute, die schon in Las Vegas waren, ich nicht, die werden sagen, naja, 4 Stunden geschlafen, dann hast du aber auch nicht viel erlebt, weil die Leute da zocken gehen und was weiß ich und viel tanzen gehen. Du bist aber aus einem anderen Grund gewesen, du bist Wahlbeobachterin. Wie wird man das denn? Und naja, dann reden wir auch gleich noch, wie es war.
Wahlbeobachterin, gibt es viele Arten, das zu werden. Ich war hier als Bundestagsabgeordnete mit der OSZE, das ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Dort sind auch die USA Mitglied. Insgesamt 45 Nationen gibt es, die dort Mitglied sind. Und wir Mitgliedstaaten laden uns gegenseitig ein, um die Wahlen dort zu beobachten. Also gucken, läuft das alles rechtmäßig ab? Wie ist das Wahlrecht? Haben alle Menschen das Recht zu wählen und können sie dieses Wahlrecht auch gut ausüben? Das machen wir mit der OSZE jetzt seit fast 30 Jahren in den USA. Genauso, wenn wir in Deutschland wählen, kommen auch OSZE-Beobachter zu uns. Das heißt, wir waren jetzt insgesamt 12 Bundestagsabgeordnete aus den verschiedenen Parteien und insgesamt waren es 140 Parlamentarier aus 30, 40 Nationen, die in ganz vielen Staaten der USA jetzt die letzten Tage unterwegs waren und eben dann diesen Wahlprozess gestern beobachtet haben. Und ich war in Clark County, das ist das County, wo Las Vegas drin liegt, und habe bei mir gestern von morgens um 7 bis abends um 7 15 Wahllokale angeguckt, ob dort auch alles richtig läuft.
Was könnte denn ein Hinweis sein, dass irgendwas nicht so richtig läuft, irgendwie, dass die Mülltonnen nicht zugeklebt sind oder haben die gar keine Mülltonnen? Weil hier von der Wahl in Hamburg weiß ich, das wird mal in Mülltonnen reingeworfen.
Nee, also ist witzig, dass du das so sagst, weil ich habe mich gestern mit anderen Wahlbeobachtern unterhalten und die fragten auch, wie es denn bei uns in Deutschland so läuft mit dem Wahlsystem, wie wir wählen. Und als ich denen erzählte, wir machen das alles noch mit Papier, guckten die ganz ungläubig, weil in Nevada, in Clark County, wird schon sehr, sehr lange elektronisch gewählt. Das heißt, die haben wie so größere iPads, wo sie dann ihre Stimmen abgeben können. Es wird elektronisch gezählt, es gibt aber auch nochmal einen Papierausdruck. Also Hinweise könnten darauf sein, dass was nicht gut funktioniert, eigentlich so ähnlich wie bei uns. Wenn du eine kilometerlange Schlange vorm Wahllokal hast, könnte das darauf hinweisen, dass zum Beispiel zu wenige Wahlhelfer eingesetzt wurden von der Organisation. Wir haben es auch gestern ein paar Mal erlebt, dass es so manchmal technische Probleme gab mit diesen kleinen Wahlcomputern in Georgia zum Beispiel. gab es einen kleinen Ausfall am Anfang. Das heißt, in einigen Bereichen in Georgia wurde zum Beispiel die Öffnung der Wahllokale eine halbe Stunde verlängert dann. Die Amerikaner haben ja nicht so wie wir so eine zentrale Wählerregistrierung. Also wenn du bei deinem Einwohnermeldeamt bist, hast du auch das Wahllokal. Hier in Nevada kann jeder Wähler in jedes Wahllokal gehen, muss sich entsprechend ausweisen. Und da gibt es manchmal auch Themen, hat er jetzt die richtige Registrierung gehabt? Die haben ja auch nicht so einen Personalausweis, so wie wir. Also das könnten so Hinweise sein. Das, was nicht gut funktioniert, muss aber sagen, all das, was ich mit meiner Kollegin gestern beobachtet habe, lief alles ziemlich gut. Manchmal haben wir auch gesagt, so ein bisschen mehr Personal in den Wahllokalen wäre, glaube ich, besser, dann wäre die Schlange nicht so lang. Aber der Wahlprozess und das Recht der freien Wahl, das wurde bei uns, so wie wir es gesehen haben, auf jeden Fall eingehalten.
Der Wahlprozess gestaltete sich ja in manchen Bundesstaaten sehr lang. Ich habe heute Nacht gelernt, dass in Arizona bis zu 72 Fragen beantwortet werden mussten, weil es standen ja nicht nur die Wahlen zum Senat und Repräsentantenhaus teilweise zur Wahl, sondern auch noch viele andere ethische Fragen, die irgendwie abgestimmt wurden. Hast du dir mal so einen Wahlzettel angeguckt und wie lang war er denn bei dir?
Also in Clark County war das gar nicht so lange. Die hatten klar Präsidentschaftskandidaten. Hier wurde noch das Rennen um die Bürgermeisterin ist noch offen. Es wurde ein Senatssitz gewählt. Es gab 6 weitere, diese inhaltlichen Fragen on the ballot, die du eben auch beschrieben hast. Das war hier auch eine Frage, mit welchem Ausweis man sich zum Beispiel identifizieren muss bei der nächsten Wahl. Das waren so ein bisschen Steuerfragen gewesen, aber es war relativ übersichtlich. Aber es stimmt, die Amerikaner kennen ja sowas wie Bürgerbegehren nicht. Das heißt, wenn es solche Fragen gibt, wo man die Bürger dann entscheiden lassen möchte, dann macht man das eben zusammen mit einer Wahl und dann kann das sehr, sehr lange sein. Aber hier in Nevada war das, oder in Clark County war das relativ übersichtlich. Die Leute können hier auch Briefwahl machen. Das ist für die Amerikaner relativ neu. Das haben die 2020 erst eingeführt, Stichwort Corona, ne, wo ganz viele eben auch ihre Häuser nicht verlassen konnten. Und ich habe so einen Umschlag mal gesehen. Das ist so ein DIN-A5-Umschlag, der relativ überschaubar dick ist. Was man auch dazu sagen muss, ich habe letztes Mal vor 4 Jahren in Kalifornien, in Los Angeles beobachtet. Die waren sehr, sehr offen und sehr zugänglich. Also die ganze Administration, die haben uns alles gezeigt. In Nevada gestern war das sehr, sehr strikt, also auch für uns Wahlbeobachter. Kann man so ein bisschen beschreiben, wie das abläuft, ne? Also du bist Wahlbeobachter, du hast so einen Sticker, der dich ausweist, du hast so ein großes Badge noch, du kommst da rein, suchst den Teamleader, sagst, wer du bist. Also du bist Wahlbeobachter, da musst du noch so ein Dokument ausfüllen, dass du dich an alle Regeln hältst. Also kein Handy benutzt, mit niemandem sprichst, auch nicht von den Wahlhelfern. Du darfst nur in einem abgetrennten Bereich auf einem Stuhl sitzen und dir das angucken und Notizen machen. Und es dürfen auch nur 3 Wahlbeobachter zur gleichen Zeit da sein. Und was für mich auch neu war, dass in den Swing States vor allem die Parteien und auch ganz viele andere Organisationen auch weitere Wahlbeobachter schicken. Das heißt, normalerweise saßen da Wahlbeobachter Demokrat, Republikaner und von einer überparteilichen Organisation. Und die haben dann alle geguckt, ich sag mal mit ihren jeweiligen auch eigenen Augen und Schwerpunkten, ob das alles so richtig läuft.
Kommen wir mal zur wichtigsten Frage, die entschieden wurde in dieser Nacht. Donald Trump wird neuer Präsident der USA. Ich glaube, viel Schrecken hat das verbreitet und ich habe kaum eine Stimme gelesen, die das gut fand, zumindest hier in Deutschland. Wenn wir jetzt mal sagen, das Glas ist halb voll, was könntest du dir vorstellen, was könnte positiv daran sein, auch für Deutschland und für Europa, dass Donald Trump jetzt Präsident wird?
Ich glaube, so eine Frage quasi noch mitten in der Wahlnacht würde ich oder am Wahlmorgen danach ist, glaube ich, für mich gerade nicht zu beantworten, dass es irgendwas Positives sein kann. Wenn, und das hat auch unser deutscher Botschafter bestätigt, den haben wir am Samstagabend nochmal getroffen, dann ist es, dass Trump ja als Geschäftsmann jemand ist, der einen Politikstil hat, der auf Deals aus ist. Ja, und der Botschafter sagte auch, die arbeiten jetzt schon oder sie wissen, welche Dossiers, also welche politischen Schwerpunkte auch mit der dann zukünftigen Trump-Administration am wichtigsten werden. Stichwort Ukraine, Stichwort Zölle, also Wirtschaftspolitik. Und wenn man versuchen möchte, was Positives draus zu ziehen, ist dann eben die Frage, weil er ja so ein Gambler, ein Verhandler ist, kriegt man ihn dann bei einigen Punkten, bei einigen konkreten Themen, kriegt man ihn gut an den Verhandlungstisch. Aber dass jetzt Trump auf einmal der große Freund unserer Art des Politikmachens wird, daran glaube ich im Leben nicht.
Die Grünen-Landeschefin hier in Hamburg, Marjan Blumenthal, sagt, die Mehrheit in den USA hat sich für die Autokratie und für einen verurteilten Straftäter und Frauenfeind entschieden. Das ist ja auch eine recht emotionale Aussage. Die Fakten stimmen aber tatsächlich. Wie geht's dir denn so als Frau damit? Weil es mit der ganzen Wahl, weil die ersten Analysen bedeuten ja auch, dass die meisten sagen, Kamala Harris hat auch verloren, weil sie eine Frau ist.
Das habe ich auch gelesen, dass Kamala Harris nicht gewählt wurde, ich will es mal so formulieren, weil offenbar dieses Land immer noch keine Frau im Weißen Haus haben möchte. Ein sehr, sehr guter Kommentar gestern auf CNN, hier Anderson Cooper, der bekannte CNN-Moderator, sagte, wenn er auf die Karte schaut, diese Magic Wall von CNN, denkt er, er ist in 2016, also als Hillary Clinton kandidiert hat. Und man kann jetzt sagen, offenbar ist dieses Land noch nicht bereit für eine Präsidentin im Weißen Haus, für eine Präsidentin mit dem Background von Kamala Harris. Also insofern ist das auch für mich als Frau ein extrem trauriger Ausgang, aber vor allem für mich als Frau, wenn du die auch anguckst, und ich weiß, das waren keine wahlentscheidenden Themen, aber wir haben es gesehen bei den Kongresswahlen vor 2 Jahren, da war dieses Thema My Body, My Choice, also wo die Gerichtsentscheidung mit der Abtreibungsrechte eingeschränkt wurde. Das war das Thema auf einmal des Landes gewesen. Das war es jetzt diesmal nicht mehr. Aber ich will es auch nicht nur jetzt auf das Abtreibungsthema fokussieren, sondern guck dir ja viele Minderheiten an, viele Leute, die nicht in dieses Trump-Schema passen. Für die ist es, glaube ich, ein Albtraum, heute Morgen aufzuwachen, um sich auch um ihre Zukunft wirklich zu sorgen. Also das ist eine Wahl, die für uns Europäer und für uns Deutsche auch in dem Bezug auf seine Äußerungen zu Frauen, er ist ein verurteilter Straftäter, auch emotional kaum zu fassen ist.
Deine Hamburger SPD-Chefin Melanie Leonard hat auf einer Delegationsreise in Polen gesagt, Europa ist gut beraten, die europäische Integration jetzt wirklich voranzubringen, sei es sicherheits- oder wirtschaftspolitisch. Du wirst dem voll zustimmen, dafür ist ja deine Chefin. Was siehst du denn noch für weitere Aspekte, die vielleicht schwierig werden?
Sie hat da schon die absolut richtigen Themen genannt. Also was für Europa, möchte ich nochmal ergänzen, jetzt vor allem wichtig ist, dass wir Europäer mit einer Stimme sprechen gegenüber den USA und vor allem gegenüber der Trump-Administration. Und da muss man noch nicht mal jetzt Orban erwähnen, sondern wir müssen auch in den Fragen Verteidigung, wir müssen in den Fragen Wirtschaftspolitik, Zölle und alles, was da noch kommt, wirklich zusammenstehen. Also nicht nur die berühmte Achse Frankreich-Deutschland, wir brauchen die Italiener an Bord. Und das wird jetzt eine große Aufgabe sein und ich glaube auch eine große Aufgabe dann für die deutsche Regierung, dort eine europäische Einheit herzustellen, dass man auch weiß in den USA, okay, wenn man was von den Europäern will, dann ist es diese eine Meinung. Das wird nicht leicht werden. Und nochmal, das Thema Ukraine ist jetzt das, was, glaube ich, bei uns auch an erster Stelle steht und stehen muss. Weil wir haben ja alle gehört, was Trump da angekündigt hat. Er würde den Krieg innerhalb eines Tages beenden und so weiter. Also daran glaubt jetzt keiner. Aber was sehr wahrscheinlich sein wird, dass die Verteidigungsausgaben und das Engagement der USA jetzt für die Ukraine zurückgehen. Was übrigens auch die Demokraten auch so gemacht hätten, vielleicht nicht in dieser Art und Weise. Es wäre auch so, auch mit einer Kamala Harris-Administration nicht leichter geworden. Aber das steht jetzt ganz oben. Auch das Thema NATO, das Thema überhaupt des Multilateralismus. Also Trump findet diese ganzen internationalen Organisationen total blöd. Er würde am liebsten aus dem Pariser Klimaschutzabkommen sofort aussteigen. Also diese ganzen Themen, die auch für uns wichtig sind und gerade Wirtschaft, Zölle, Arbeitsplätze auch für Hamburg als starke Exportwirtschaft wichtig sind, die sind jetzt ganz, ganz oben auf dem Zettel, was wir jetzt in Richtung Amerika sehr schnell klären müssen.
Wenn man sieht, wie der Wahlkampf dort abgelaufen ist, Trump bzw. seine Administration hat Kamala Harris als dumm, als behindert, als Hure beschimpft. Kamala Harris hat Trump auch einige Sachen abgesprochen, aber in viel feinerer Form. Es wird ja irgendwann früher oder später einen Bundestagswahlkampf wieder geben. Wird das in irgendeiner Form abfärben? Weil, ich sag mal, der Wind ist ja jetzt schon in Berlin sehr rau, ne?
Ja, das stimmt völlig, was du sagst. Wir sehen das fast bei jeder Bundestagsdebatte. Unsere Bundestagspräsidentin Bärbel Baas hat das auch gerade letzte Woche nochmal gesagt, dass wir ein Klima und eine Rhetorik teilweise im Bundestag haben, die so nicht geht, um es mal vielleicht ein bisschen platt zu sagen, die nicht nur der Würde des Hauses nicht angemessen ist, sondern die auch ein nicht gutes politisches Klima erzeugen. Bei aller zugespitzten, notwendigen Auseinandersetzung auch im Wahlkampf mit persönlichen Beleidigungen, mit so einer Hass- und Spaltungsrhetorik, das ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Und es gibt eine Partei, das wissen wir alle, die ja diese Trump-Rhetorik versucht zu adaptieren, die AfD. Darauf darf man nicht einsteigen, weil das einfach ein politisches Klima schafft, das ich hier nicht haben möchte. In Hamburg ist es glücklicherweise, so wie ich das alles erlebe, nicht so. Hoffentlich bleibt das auch so. Aber wir dürfen uns davon nichts abgucken. Bei aller Emotionalität, die es in den Wahlkämpfen gibt, auch bei uns, sowas darf in Deutschland nicht passieren.
Ich bin ja selber großer Fan von New York-Reisen, bin zweimal im Jahr da und werde immer wieder auch mit der Frage konfrontiert, die ich mir natürlich heute auch stelle, kann ich jetzt eigentlich noch nach New York fliegen? Nimmst du persönliche Konsequenzen in irgendeiner Form mit? Ist es jetzt für 4 Jahre die letzte USA-Reise privater? Also es war ja beruflich gewesen, aber würdest du trotzdem hinreisen oder sagst du, oh nee, das muss ich mir jetzt nicht geben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war auch oft in den USA, sowohl privat als auch beruflich, als Trump letztes Mal Präsident war, weil das wäre, glaube ich, auch der völlig falsche Schritt. Also jetzt mal zugespitzt gesagt, man darf dieses Land jetzt nicht aufgeben. Ich habe auch eine Bekannte, die mir damals gesagt hat, nee, solange Trump Präsident ist, reise ich nicht in die USA. Aber Trump ist nicht die USA, glücklicherweise, auch wenn er jetzt Präsident dieses Landes ist. Ich finde dieses Land genauso wie du immer noch großartig. Es hat großartige Menschen, Städte, Regionen, Landschaft. Und ich glaube, es ist doch unsere Aufgabe, gerade diejenigen, deren Themen, die ja auch für uns wichtig sind, die jetzt sich nicht so wiederfinden, dass wir die unterstützen. Und das kann man vor allem tun, indem man vor Ort ist, indem man präsent ist, indem man auch, wenn man als Tourist hierher reist, mit den Leuten redet und versucht, so ein bisschen auch zu verstehen, wie die ticken und auch so ein bisschen unsere Sichtweise dann denen mitzugeben. Das ist auch, wenn man es so ein bisschen pathetisch sagen möchte, auch weiter Völkerverständigung. Und ich finde das wichtig, dass wir das weiter tun, auch mit einem Präsidenten Donald Trump im Weißen Haus.
Wir sind jetzt schon am Ende unseres Gesprächs. Wir haben es bewusst ein bisschen länger gezogen, weil ich meine, dafür bist du ja nicht früh aufgestanden, damit wir nur 10 Minuten reden. Jetzt müsstest du dir aber noch ein...
Nice. Oder Scheiß.
Überlegen. Gibt's etwas, was du nice findest oder... Worauf möchtest du abzielen? Was geht dir gerade noch so durch den Kopf, was du vielleicht im Zusammenhang, normalerweise geht es ja immer um Hamburg, aber vielleicht möchtest du noch einen schönen Tipp zu Las Vegas abgeben, wie auch immer.
Also ich kann sagen, Las Vegas ist eine Reise wert, auch wenn man nicht jetzt ins Casino gehen möchte. Vielleicht so einen kleinen Tipp. Es gibt hier The Sphere. Das ist hat doch einen Bezug zu Hamburg, weil wir auch nochmal mit bisschen hier digitalen Museen etc. hier ansiedeln wollen. Das Vier ist so ein großer Ball, ein Globus, der hier nachts leuchtet mit ganz tollen digitalen Ausstellungen mit KI. Das ist wirklich bemerkenswert, sich anzugucken. Also Las Vegas kann man auch in dieser Art und Weise immer besuchen. Und vielleicht so ein bisschen, was auch toll war, jetzt bin ich ja wirklich beruflich hier, bin nicht alleine, sondern es sind Kolleginnen und Kollegen aus 40 anderen Nationen da. Meistens sind das, ja, Europäer. Und das ist schon toll auch zu merken bei aller Herausforderungen in der Politik, dass wir doch alle ziemlich gleich ticken und hier auch in Bezug auf die USA. Aber das ist eine super Zusammenarbeit auch mit den Kolleginnen und Kollegen dort. Also das war auf jeden Fall sehr nice in dem Bezug die letzten Tage auch noch.
Liebe Doro, ich bedanke mich recht herzlich für die Ausführlichkeit und vor allen Dingen, dass du für uns extra früh aufgestanden bist. Herzlichen Dank. Und guten Rückflug. Wir sehen uns in Hamburg. Ahoi.
Wir sehen uns. Ahoi, Lars. Danke.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.